Die Radio Wissen. Update.
Dün bu alanda bu saatlerde miting yapıyor olacaktık. Temel buluşma talebimiz.
Gestern haben wir uns hier zu einer Friedensdemonstration getroffen. Sie haben uns weggebombt.
Sagt ein Teilnehmer bei einem der Trauermärsche nach dem Anschlag auf die Friedensdemonstration in Ankara am Samstag. Für ihn sind die Schuldigen klar.
Jeder weiß genau, wer die Täter sind. Die Regierungspartei AKP hat das Land in den Bürgerkrieg geführt, um an der Macht zu bleiben. Die Regierungspartei AKP schreckt nicht davor zurück, dieses Land ins Feuer zu stürzen.
In der Türkei brodelt es nach dem Anschlag. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Britta Wagner.
Update.
Nach Regierungsangaben wurden bei dem Anschlag am Samstag fast 100 Menschen getötet. Die prokurdische Partei HDP sprach sogar von fast 130 Toten. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Wer steckt dahinter? Die Behörden gingen bisher von drei Verdächtigen aus, der IS-Terrormiliz, Anhängern der kurdischen PKK oder radikalen Linken. Inzwischen haben sich die Ermittlungen verengt, sagte Regierungschef Ahmet Davutoğlu.
Angesichts der Art und Weise des Anschlags wird primär gegen den IS ermittelt.
Aber viele Regierungsgegner wollen das nicht glauben. Sie glauben eher, dass die türkische Regierung ihre Finger mit im Spiel hat oder zumindest den Anschlag nicht verhindert hat. Auch der deutsch-türkische Grünen-Politiker Cem Özdemir hat seine Zweifel, dass die türkische Regierung von den Anschlagsplänen komplett überrascht wurde. Schließlich war sie vorgewarnt seit dem Anschlag von Suruç und sie hat einen großen Sicherheitsapparat mit Geheimdiensten und viel Videoüberwachung, sagte Özdemir am Morgen im Deutschlandfunk.
In Ankara fliegt kein Vogel, ohne dass der Staatspräsident und die Regierung Bescheid wissen darüber und dass hier mehrere Bomben hochgehen. Und man nichts drüber weiß, das ist doch schon sehr bemerkenswert.
Auch andere werfen den Behörden vor, durchaus von den Anschlagsplänen gewusst zu haben, aber nichts getan zu haben. Die türkische Oppositionszeitung Cumhuriyet sagt, dass zum Zeitpunkt des Anschlags rund 20 Zivilpolizisten am Bahnhof in Ankara waren, aber nicht eingegriffen hätten. Warum sollte die türkische Regierung einen Anschlag mit so vielen Toten in Kauf nehmen? Erdogan-Kritiker sagen, dass er sich so vor der Neuwahl am 1. November als Garant für die Sicherheit darstellen kann, wenn er jetzt wieder für Frieden und Ordnung sorgt. Denn die Wahl soll trotzdem stattfinden, heißt es von der Regierungspartei AKP, auch wenn sie erstmal alle Wahlveranstaltungen bis Freitag ausgesetzt hat. Bei der Wahl hofft Erdogan wieder auf die absolute Mehrheit. Die hatte er bei der letzten Wahl im Juni verloren, weil die prokurdische HDP zum ersten Mal die 10%-Hürde geschafft hatte. Die HDP hatte die Friedensdemo mitorganisiert, auf die der Anschlag verübt wurde. Sie überlegt jetzt vor der Wahl gar keine Veranstaltung mehr zu machen. Unter diesen Vorzeichen kann sich auch Grünen-Politiker Özdemir keinen normalen Wahlkampf mehr vorstellen.
Versuche mir gerade vorzustellen, wie ein Wahlkampf eigentlich stattfinden soll in einer Situation, wo die Opposition de facto freiwillig ist. Wer die Türkei kennt, weiß, Wahlkampf heißt überwiegend öffentliche Wahlkundgebungen. Eine Wahlkundgebung der HDP bedeutet, dass man sein Leben riskiert.
Parallel fliegt die türkische Luftwaffe weiter Angriffe gegen die kurdische PKK. Dabei wurden nach Militärangaben 17 Kämpfer getötet. Die PKK hatte eigentlich eine Art Waffenruhe bis zur Wahl im November angeboten, wenn die Sicherheitskräfte ihre Angriffe auch einstellen. Da ist die türkische Regierung also nicht auf Deeskalation aus und das erhöht die Wut bei den Regierungsgegnern.
Viele junge Menschen in der Türkei verlieren allmählich den Glauben daran, dass man sich friedlich für Demokratie, Menschenrechte und Frieden engagieren kann. Wenn man uns weiterhin so attackiert, dann werden wir noch härter zurückschlagen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Inzwischen gibt es die Befürchtung, dass diese Gewaltbereitschaft auch zu uns herüberschwappen könnte. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Gökay Sofuglu warnte heute im Kölner Stadtanzeiger, dass es schon seit Erdogans Anfängen eine Polarisierung gibt zwischen türkischen Nationalisten und Kurden in Deutschland. Da schaukele sich hoch und so wie die Stimmung in der Türkei sei, könnte es auch bald in Deutschland zu einer Eskalation kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sonntag in die Türkei reisen, um mit Erdogan über die Lage zu sprechen und auch über die Flüchtlingsfrage. Auch Vertreter der EU-Kommission wollen bald kommen, denn am Donnerstag und Freitag gibt es einen neuen Flüchtlingsgipfel in Brüssel und vorher sollte eigentlich klar sein, wie genau die Türkei helfen kann.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die weitere Zusammenarbeit von Deutschland mit der Türkei wird auch im Netz diskutiert. Die Türkei ist NATO-Partner, betont User Dunhaupt und schreibt bei Spiegel Online, Es ist unbedingt wichtig, dass die EU die Türkei jetzt nicht im Stich lässt. Man kann nicht immer nur sagen, das geht uns nichts an, bis es wieder zu einer Katastrophe kommt. User Dieter4711 sieht die Zusammenarbeit kritisch. Das bringt auch nichts. Erdogan spielt Katz und Maus mit Angie. Und Nutzer Kotti schreibt, Erdogan soll jetzt die Aufgabe erfüllen, die noch vor Jahren Gaddafi innehatte. Er soll Flüchtlinge an weiterer Flucht hindern. Betonmauer meint, wenn man sich früher, und ich glaube, es waren genug Vorboten und Hinweise da, Gedanken zur Flüchtlingskrise gemacht hätte, dann müsste man jetzt nicht einen Despoten wie Erdogan umwerben. Ich würde sogar sagen, beknien.
Was sonst noch wichtig war?
Der Hunger auf der Welt ist in den letzten 15 Jahren weniger geworden. Laut dem neuen Welthungerindex ist der Anteil der Unterernährten seit dem Jahr 2000 von rund 18% auf rund 13% gesunken. Das heißt aber auch, dass noch immer 795 Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden. Vor allem in Afrika, südlich der Sahara und in Südasien ist die Lage weiter kritisch. In Afghanistan sind die Taliban offenbar wieder so stark wie seit ihrem Sturz im Jahr 2001 nicht mehr. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf einen unveröffentlichten Bericht der UNO. So hält die zuständige UNO-Mission die Gefahrensituation in der Hälfte aller afghanischen Bezirke für hoch oder extrem. Laut New York Times werden die Taliban-Extremisten auch in Gebieten stärker, die eigentlich von der afghanischen Regierung kontrolliert werden. Die russischen Luftangriffe in Syrien machen Luftfahrtorganisationen und Fluggesellschaften Sorgen. Offenbar hat Russland vor einigen Tagen Raketen von Kriegsschiffen im Kaspischen Meer in Richtung Syrien abgefeuert. Diesen Luftraum nutzen viele Fluglinien von Europa in den Mittleren Osten oder nach Südasien. Nach Informationen der Zeitung Die Welt hat die Europäische Agentur für Luftfahrtsicherheit die Fluggesellschaften über das Thema informiert, beobachtet die Lage aber erstmal weiter. Bisher gibt es noch keine Empfehlung, den Luftraum zu vermeiden. Auch die Lufthansa hält das noch nicht für nötig. Letztes Jahr war über dem Kriegsgebiet in der Ostukraine die Passagiermaschine MH17 mit 298 Menschen an Bord abgeschossen worden.
Was noch wichtig wird.
Morgen wählt die Linkspartei einen Nachfolger für Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi. Der hatte sich schon Anfang Oktober im Bundestag in dieser Rolle verabschiedet.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute halte ich meine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Warten Sie, los sind Sie mich aber noch nicht, denn ich bleibe ja im Bundestag.
Gysi war damit 10 Jahre Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Bundestag und auch vorher schon war er mehrere Jahre an der Spitze der Vorgängerpartei PDS. Nachfolger von Gysi sollen Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch werden. Morgen wird auch die wichtigste deutsche Jugendstudie vorgestellt, die Shell-Jugendstudie. Die Langzeitstudie untersucht seit 1953, was Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren bewegt. Bei der letzten Studie 2010 sagten die Soziologen, die junge Generation ist pragmatisch, sie legt viel Wert auf Familie und ist trotz Wirtschaftskrise optimistisch, macht sich aber Sorgen um den Klimawandel. Ob dieser Optimismus bei der Jugend gehalten hat, wird die aktuellste Studie morgen zeigen.
Und sonst in der Welt?
Die Ermittlungsakten zum Verschwinden der 43 Studenten in Mexiko kann man jetzt online einsehen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat mehr als 50.000 Seiten auf ihre Homepage gestellt. Journalisten durften sich die Akten bisher zwar ansehen, aber nichts daraus kopieren. Mit der Veröffentlichung reagiert die Justiz auf den Vorwurf der Vertuschung. Das könnte aber nach hinten losgegangen sein. In den Dokumenten finden sich nämlich Unstimmigkeiten. Ein Mitglied einer Drogenbande hat demnach ausgesagt, dass 9 der Opfer an einem anderen Ort getötet wurden als bisher angegeben. Die 43 Studenten wurden vor über einem Jahr im mexikanischen Bundesstaat Guerrero verschleppt und vermutlich ermordet. In den Ermittlungen geht es auch um die Frage, ob Polizisten, Politiker und Behörden in den Fall verstrickt sind. In Indien dürfen seit kurzem auch Singles und Geschiedene Kinder adoptieren. Nicht mit uns, sagen allerdings die Missionarinnen der Nächstenliebe. Der katholische Orden wurde von Mutter Teresa höchstpersönlich gegründet und hat 30 Waisenhäuser in ganz Indien. Die Missionarinnen geben an, dass die Liberalisierung der Adoption ihren religiösen Überzeugungen widerspricht. Eine Schwester in einem Waisenhaus in Neu-Delhi sagte, von nicht verheirateten Menschen könnten die Kinder keine wirkliche Liebe empfangen. Schätzungen zufolge gibt es in Indien zwischen 15 und 30 Millionen Waisenkinder. Laut offiziellen Zahlen wurden letztes Jahr aber nur wenige Tausend vermittelt. Die neuen Adoptionsregeln sollen den Prozess erleichtern. Er scheiterte bisher aber auch oft an der Bürokratie. Der Regierung in Südkorea sind Schulbücher für Geschichte zu kommunistisch angehaucht. Deshalb plant die Regierung, dass weiterführende Schulen nur noch Bücher für ihren Unterricht verwenden dürfen, die vom Staat herausgegeben wurden. Gelten soll die Änderung ab 2017. Das neue Geschichtsbuch soll das korrekte Schulbuch für Geschichte heißen. Oppositionspolitiker und einige Wissenschaftler werfen der Regierung vor, die Geschichte zu verzerren. Die Regierung sagt dagegen, dass die jetzige Darstellung in den Büchern zu positiv gegenüber Nordkorea ist und Anti-Amerikanismus fördert.
Wissensnachrichten.
Heute ist der Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises bekannt gegeben worden. Das ist in diesem Jahr der schottische Ökonom Angus Deaton und er hat den Preis für seine Forschung zur Entwicklungs- und Gesundheitsökonomie bekommen. Maike Rosenplänter aus den Wissensnachrichten, wofür ist er so bekannt?
Seine wohl bekannteste Studie hat er 2002 mit einem Kollegen veröffentlicht. Die hat den Zusammenhang zwischen Einkommen und persönlichem Lebensglück erforscht. Das Ergebnis: Geld allein macht doch glücklich, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Die lag damals in den USA beim Jahresnettoeinkommen von 75.000 US-Dollar.
Ja, das wird mich auch ein bisschen glücklich machen.
Ja, mich auch. Alles, was mehr verdient wird, führt nicht dazu, dass die Leute zufriedener mit dem eigenen Leben sind oder sich emotional wohler fühlen. Andersrum ist es aber bei Leuten wie uns, die weniger verdienen, so, dass die bei Schicksalsschlägen wie Scheidung, Krankheit oder Einsamkeit intensiver reagieren und schneller depressiv werden.
Ja, von der Studie habe ich, glaube ich, auch schon mal was gehört, ja?
Ja, ansonsten interessiert er sich auch noch sehr für Indien und untersucht da, wie sich Armut auf die Gesundheit der Menschen auswirkt und was sie für ihre Gesundheit ausgeben.
Also eine ganze Menge, wofür es den Wirtschaftsnobelpreis gab. Eigentlich sind ja letzte Woche schon alle Nobelpreise vergeben worden, mit dem Friedensnobelpreis als Höhepunkt am Freitag und jetzt heute der für Wirtschaft, ist ja schon so ein bisschen so ein Nachzügler. Hm. Hat das einen Grund oder hat er einfach nur nicht mehr in die Woche der Nobelpreise reingepasst?
Nee, das hat schon einen Grund. Alfred Nobel hat ja in seinem Testament festgelegt, dass eben diese 5 Preise vergeben werden sollen: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Deshalb heißt dieser Wirtschaftspreis auch nicht offiziell Nobelpreis, sondern eigentlich Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften zum Andenken an Alfred Nobel. Wurde 1968 zum ersten Mal von der schwedischen Reichsbank gestiftet und ein Jahr später zum ersten Mal vergeben. Sonst ist aber alles gleich. Der wird auch in der Zeremonie zur Vergabe der Nobelpreise am 10. Dezember überreicht. Und das Preisgeld sind auch die 8 Millionen schwedische Kronen, also umgerechnet etwa 850.000 Euro, die auch die anderen Preisträger bekommen.
Und das Geld könnten wir wieder gut ausgeben, ganz im Sinne des Glücks. Vielleicht zum Beispiel für Markenprodukte, die man im Internet kauft. Aber da kommt es immer wieder vor, dass Kriminelle im Netz unsere Identitäten stehlen, um damit ungestraft zum Beispiel gefälschte Markenprodukte zu verkaufen. Unter unserem Namen. Müsste einem das nicht irgendwann auffallen?
Nein, wie sollte man davon erfahren, wenn nicht durch Zufall? Deshalb ist es tatsächlich so, dass viele erst von diesem Identitätsdiebstahl erfahren, wenn es zu spät ist und sie einen Brief vom Staatsanwalt im Briefkasten haben wegen Markendiebstahl oder so. Der NDR hat jetzt bei Recherchen rausgefunden, dass in den letzten Monaten viele solcher Shops online gegangen sind. Tausende Nutzer sind davon betroffen, darunter auch mehrere hundert aus Deutschland. Die Daten haben die Betrüger meistens bekommen, indem sie selbst Shops eingerichtet haben. Und wenn die Leute dann Sachen da bestellt haben, dann haben die Betrüger auch noch die Daten abgegriffen, also Name, Adresse und so weiter.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, im Grunde kommt man den Betrügern nur durch Zufall auf die Schliche oder wenn es schon zu spät ist, kann ich da tatsächlich gar nichts machen.
Doch ein bisschen was kannst du machen und da haben die Narzissten unter uns große Vorteile, wenn man nämlich seinen Namen googelt oder bei diesen sogenannten Whois-Anbietern eingibt. Dann kann man die Shops finden. Whois-Anbieter suchen Domainnamen und bieten dann die dafür hinterlegten Kontaktdaten an. Für DE-Domains ist das der Denik-Informationsdienst und für alle anderen Domains gibt es domaintools.com. Da einfach mal den Namen eingeben und schauen, was so rauskommt. Und wenn man was findet, am besten direkt zur Polizei und das anzeigen.
Als Fake wurde an diesem Wochenende auch der Lebenslauf von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bezeichnet. Dabei geht es um ihren Aufenthalt als Gasthörerin an der Stanford-Universität in den USA.
Genau, sie war in den 90ern 4 Jahre in Stanford und auch ein Jahr Gasthörerin an der Elite-Uni. Die Welt am Sonntag hatte sich auf eine Sprecherin der Stanford University berufen und geschrieben, dass das nicht ausreicht, um den Namen der Prestige-Uni im Lebenslauf anzugeben. Die Leitung der Uni Stanford hat sich heute aber dazu geäußert und von der Leyen verteidigt. Das deutsche Verteidigungsministerium hat ein Schreiben veröffentlicht, in dem die Uni bestätigt, dass man ihren Namen Stanford nennen darf, auch wenn man nur Gasthörerin war. Das Ministerium überlegt jetzt, den Presserat wegen des Falls einzuschalten.
Danke, Maike Rosenplänter.
Wetter.
Im Westen Wolken, im Osten noch Sonne. So sieht's heute Abend in Deutschland aus. Im äußersten Osten kann es außerdem Hochnebel geben. In der Nacht kann es vor allem im Süden Nebel geben. Die Temperaturen fallen unter den Nullpunkt bis auf minus 3 Grad. Morgen geht's frisch weiter mit Höchsttemperaturen zwischen 5 und 12 Grad. Fast überall hängen Wolken am Himmel. Und ganz im Süden und in Ostseenähe fällt zwischendurch auch Regen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.